Die Natur richtet sich auf den Winter ein. Die Eichhörnchen wühlen im herbstlichen Laub, um ihre Wintervorräte zu sammeln. Viele Vögel kommen wieder zu ihren gewohnten Futterplätzen. Aber erstaunlicherweise wachsen immer noch Pilze, herrliche Steinpilze im Wald. Gestern war der Internationale Tag der Toleranz. Die weltweit 185 Mitglieder der UNESCO unterzeichneten 1995 die Erklärung der Prinzipien zur Toleranz. Die UNESCO will an diesem Gedenktag immer wieder daran erinnern, dass es ohne Toleranz kein friedliches und menschenwürdiges Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen und Religionen geben kann. Dieser Tag der Toleranz erscheint heute wichtiger denn je. Was ist Toleranz und was bedeutet sie für die Welt und in unserem Alltag? Toleranz heißt nicht, wie heute vielfach zu beobachten ist, dass die eigenen Standpunkte in Diskussionen so weit herunternivelliert werden, dass am Ende kein Profil mehr bleibt. Toleranz bedeutet aber auch nicht, dass mir gleichgültig ist, was du tust, vorausgesetzt, dass dir egal ist, was ich tue. So verzichtet man auf den Willen, andere ernst zu nehmen. Toleranz bedeutet, dass man von einem eigenen Standpunkt aus Meinungen anderer duldet und ernst nimmt, sie durchdenkt und bewertet und klar und mutig Stellung bezieht. Mehr Toleranz braucht Europa in den zunehmend harter werdenden Auseinandersetzungen in den südeuropäischen Ländern. Man will die überaus harten Sparprogramme nicht akzeptieren. Man schiebt Schuld hin und her und fragt sich, wie es in diesen Ländern so weit kommen konnte und wie es weitergehen soll. Wie soll aus diesem Durcheinander ein friedliches, geeintes Europa unter einer anerkannten Führung wachsen? Im Nahen Osten fehlt jede Toleranz. Der Dauerkonflikt zwischen Palästina und Israel droht in diesen Tagen zu eskalieren. Was das für die Zukunft der Staaten, ja der Welt, aber vor allem für die betroffene Bevölkerung bedeutet, bleibt oft unbeachtet. Die Sprengkraft dieses Konfliktes wird die ganze Welt beeinflussen. Auch ganz ohne Toleranz lief die letzte Bundestagsdebatte zum Thema Betreuungsgeld und Kita. Die oberflächlich, vordergründig und ideologisch geführte Debatte ließ nicht erkennen, dass es hier um weit mehr als Ideologie und Parteiraison geht, sondern zuallererst um die Zukunft unserer Kinder. Eine höhnende, beleidigende, ja unverschämte Polemik gegen Mütter, denen es oft unter großen persönlichen Opfern mehr um das Wohl ihrer Kinder als um ihre berufliche Karriere geht. Eine einzige kalte Absage an die Familie. Das Wort Mütter fiel in dieser Debatte nicht ein einziges Mal. Es gibt heute in den politischen Auseinandersetzungen nur noch berufstätige und nicht berufstätige Frauen. Was die Politik leichtfertig mit diesem totalen Durcheinander und mit dem an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erfüllbaren Rechtsanspruch auf einen Kita-Ansatz angerichtet hat, wird sich erst im kommenden Jahr klären. Die Lage ist ernst. Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung hat gerade errechnet, dass die Zahl nicht ehelicher Geburten überall in Europa sprunghaft gestiegen ist. In Deutschland hat sie sich von 7% auf 33% mehr als vervierfacht. In anderen Ländern Europa liegt sie oft nahe bei 50%. Deutschland hat die niedrigste Geburtenrate Europas. Das Statistische Bundesamt geht heute davon aus, dass noch 222.000 Kita-Plätze fehlen, die bis August 2013 zur Verfügung stehen sollten. Bis August müssten also mehr Krippenplätze gebaut werden als in den letzten 4 Jahren zusammen. Und es gibt 100 offene Fragen. Wo kommt das Geld her, das viele Kommunen und Städte offensichtlich nicht haben, um angemessene, anspruchsvolle und moderne Kita-Plätze einzurichten und zu unterhalten? Der bürokratische Kampf zwischen Bund, Ländern und Kommunen über die Zuständigkeit ist lächerlich. Wie sieht ein Kita-Alltag aus? Wird es ein flächendeckendes Angebot von 6 bis 20 Uhr geben? Nach welchen Richtlinien und wo werden die Fachkräfte ausgebildet? Wie viele Fachkräfte für wie viele Kleinkinder wird es geben? Warum geben wir nicht zu, dass deutsche Bewerber für die Kita-Arbeit schon heute Mangelware sind? Schlägerfrauen, umgeschulte Arbeitslose und Arbeitswillige aus Osteuropa können es ja wohl nicht sein. wenn man noch davon ausgeht, dass Kinder das Wertvollste sind, was wir haben. Warum wirbt man dafür, dass Kleinkinder in den Kitas besser gebildet werden als in den Familien? Es geht doch gar nicht um Bildung, sondern bei Kleinkindern zuerst einmal um Bindung. Warum gibt es in den Medien nie informierende Bilder aus Kitas mit den ganz Kleinen? Die Kita-Diskussion wird mit Bildern aus harmonischen, schönen Kindergärten mit purzelbaumschlagenden Kindern unterlegt. Warum diskutiert man öffentlich nie die Warnungen der Verhaltensbiologie, der Entwicklungspsychologie und der Hirnforschung, für die das Wohl der Kinder im Vordergrund steht und die belegen, dass die Familie die unverzichtbare Ressource der Gesellschaft ist? Haben die tiefgefrorenen Erdbeeren aus China im Oktober in der deutschen Kinderverpflegung nicht ausgereicht, um endlich darüber nachzudenken, dass nicht immer und immer wieder und überall der finanzielle Profit und der Eigennutz im Vordergrund stehen kann? Es ist ganz einfach. Die Wirtschaft braucht dringend gut ausgebildete Frauen. Für die Gewerkschaften sind die Frauen Arbeitnehmer und beide sind nicht zuerst am Wohl der Kinder interessiert. Die gesamte Arbeitswelt, mit wenigen Ausnahmen, nimmt kaum Rücksicht auf die besonderen Belastungen der berufstätigen Mütter und Väter, zum Beispiel auch in Mehrfamilien. Im Augenblick sieht es so aus, als wenn die Kinder, auch die ganz Kleinen schon, ebenso an den Rand der Gesellschaft geschoben werden sollen wie die Alten. Beruhigend ist, dass immer noch ein hoher Prozentsatz der Eltern ihre kleinen Kinder zu Hause erziehen wollen und nur ungefähr 40% auf Kita-Betreuung vertrauen, weil sie darauf angewiesen sind. Gerade die ständig zunehmende Zahl der Alleinerziehenden und Familien, die mit einem Einkommen nicht auskommen, um den Lebensstandard der Familie zu erhalten, brauchen verlässliche, gute Plätze für ihre Kinder. Es ist interessant, einmal zurückzuschauen, wie man in der Vergangenheit über Familie dachte, wie Familie aussah und wie man damals schon vor den Folgen falscher Entwicklungen warnte. Vor 20 Jahren zum Beispiel gab es eine vielbeachtete Untersuchung des Allenbacher Institutes, Muttersein im Vaterland. Damals schon hielten 76% der Befragten die Stärkung der Hausfrau und Mutter für eine halbherzige Sonntagsrede. Damals glaubten noch 57%, die Probleme mit Kindern und Jugendlichen liegen an der Berufstätigkeit der Mütter. 56% bevorzugten damals eine Familie mit zwei Kindern, 22% mit drei Kindern und nur 8% wollten keine Kinder. Aber schon damals hielten 52% es für ein hohes Risiko für Frauen, auf den Beruf zu verzichten. So sieht es aus. Hier noch vier große Gedanken aus vergangener Zeit, die heute in den flachen und vordergründigen Diskussionen um die Zukunft der Familien und der Kinder nachdenklich stimmen. Familie, das ist das Herdfeuer der Völker. Lasst es nicht ausgehen. Nur in Familien kann die Grundlage für ein lebenswertes gemeinsames Europa wachsen, das mehr sein muss als gemeinsame Währung und offene Grenzen. Familie kennt keine Grenzen. Auf der ganzen Welt wird Familie mit erstaunlicher Vergleichbarkeit gelebt. Familie ist älter als jeder Staat. Und noch eins. Auf der Familie und nur auf ihr ruhen die Kunst, die Wissenschaft, der menschliche Fortschritt und der Staat. Das sagte Adalbert Stifter vor 150 Jahren. Lasst nicht zu, dass Jahrtausende alte Traditionen zerbrochen werden zugunsten von kurzlebigem Zeitgeist und Ideologien. Es geht um unsere Zukunft. Das sagte einer der großen Journalisten schon vor 50 Jahren. Nun ja, gerade für uns Christen, zum Beispiel für die Weitergabe des Glaubens, ist die Familie unverzichtbar. Familie ist gelebte Liebe, lehrte Mutter Teresa. Denken wir darüber nach, sprechen wir darüber und kämpfen wir offen und mehr als bisher für die Zukunft der Familie. Ich wünsche Ihnen einen schönen, sonnigen, goldenen Tag.